Willkommen zu Bytes und Bildung, dem Podcast vom virtuellen Campus Rheinland-Pfalz. Am Wochenende sind meine Frau und ich spazieren gewesen, und zwar im Wildpark Betzenberg. Und der Wildpark Betzenberg, der liegt ja direkt im Wald. Und wir sind da an einem Ort vorbeigekommen, den ich total klasse fand. Und zwar an der Waldschule. Da stehen ganz viele Bänke aus Holz und davor so ein kleines Pult auch aus Holz und so ein Stuhl. Und das war richtig angenehm. Also ich fand das total spannend.
Ja, ich kann mich daran erinnern. Wir haben doch mal mit unserem Team vom VZLP einen Ausflug gemacht. Und ich meine, da sind wir daran vorbeigelaufen. Und ich habe damals auch gedacht, das sieht total interessant aus. Und ja, ich glaube, in so einem Lernraum würde ich auch gern mal eine Lernsession einlegen.
Aber ich kann mir auch vorstellen, wie schön es ist, wenn man irgendwie unter freiem Himmel lernen kann, außer es regnet. aber apropos Lernräume, ich habe vor kurzem mit Frau Dr. Dorit Günther gesprochen, nämlich über Lernräume und Lernträume. Also eben nicht nur die Lernräume selbst, sondern auch, wie Lernräume in der Zukunft aussehen könnten. Und Frau Dr. Dorit Günther ist nämlich wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zentrum für Innovation und Digitalisierung im Studium und Lehre der RPTU am Standort Kaiserslautern, also auch da, wo die Waldschule liegt, und ist als Lerncoach dort tätig, beziehungsweise beschäftigt sich mit dem Thema Lernräume. Und 2018 hat sie eben da mit Studierenden am Standort Kaiserslautern eine Online-Befragung namens Lernträume durchgeführt, um letztendlich einen Einblick darüber zu gewinnen, wie und wo die Studierenden auf dem Campus lernen und welche Lernräume sie sich für die Zukunft wünschen. Und da kamen wirklich spannende Ergebnisse bei raus. Und wenn ihr möchtet, können wir da ja einfach mal zusammen reinhören, oder?
Ja, total gerne.
Ich danke Ihnen erstmal ganz, ganz herzlich, Frau Dr. Günther, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben, mit uns über Lernräume zu sprechen. Und es ist ja letztendlich so, dass nicht erst seit Corona sich viele Hochschulen die Fragen stellen, ob klassische Vorlesungs- und Seminarsäle in ihrer Form beziehungsweise in ihrer architektonischen Ausgestaltung immer noch ihre Gültigkeit haben. Auch Sie haben sich 2018 an der RPTU Kaiserslautern im Rahmen der Lernträume-Studie mit der Frage befasst, wo und wie Studierende der Universität lernen und welche Räumlichkeiten sie sich dafür wünschen. Worum ging es denn genau in Ihrer Studie und welche Ergebnisse sind dabei herausgekommen?
Ja, also die Zielsetzung der Befragung Lernträume war es, dass wir einen Überblick über die Lerngewohnheiten und die damit verbundenen Raumbedarfe der Studierenden erhalten. Also wir wollten die Lernraumsituation auf dem Campus Kaiserslautern besser einschätzen. Und dafür haben wir einen Online-Fragebogen erstellt mit einigen Themenblöcken. Da ging es um Sozialformen und Arbeitsdauer beim Lernen. Also ob man alleine oder in Gruppen lernt und ob man kürzer oder länger lernt. Dann wurde unterschieden zwischen den Phasen Vorlesungszeit und vorlesungsfreie Zeit. Und das war auch sehr interessant, dass dort die Gewohnheiten tatsächlich sehr unterschiedlich sind, weil wir, da greife ich schon ein kleines Ergebnis voraus, gesehen haben, dass es von hoher Relevanz ist, in welcher zeitlichen Taktung die Studierenden auf dem Campus sind. Und wenn sie halt in Lehrveranstaltungen sind, dann haben sie oft kürzere Zeiten zwischen Veranstaltungen. Und dann ist es immer spannend zu sehen, was machen sie in der Zeit und wo gehen sie hin. Und da kommt dann auch ins Spiel, wie kurz oder lang sind die Wege. Und da haben wir interessante Ergebnisse rausgefunden. Dann ein weiterer Inhalt war, was sind die Arten des Lernens und was wird häufig praktiziert, nämlich zum Beispiel Arbeiten mit einem gedruckten Skript und Vortragsfolien und Notizen, also mit haptischen, physischen Gegenständen, mhm, oder eben Arbeiten mit einem mitgebrachten Notebook oder Laptop, dann zum Beispiel gemeinsame mit anderen Lernstoff besprechen. Dann ein weiterer Punkt war, was sind die häufig aufgesuchten Lernorte? Und da hatten wir in dem Fragebogen die klassischen Typen vorgegeben, aber auch bezogen auf unseren Campus wirklich benannt, Bereichsbibliothek, Zentralbibliothek, das Foyer 46 und das Atrium. Also wir haben es wirklich sehr spezifisch auf die existierenden Lernräume, die wir auf unserem Campus Kaiserslautern haben, auch bezogen und das so abgefragt. Und dann war auch ganz spannend, was sind eigentlich die Kriterien für die Lernortauswahl? Warum geht ein Studierender zu einem bestimmten Lernort? Und da hatten wir auch eine Liste, also es waren meistens Multiple-Choice-Abfragen und da waren eben Kriterien, WLAN, Ruhe für konzentriertes Arbeiten, also das waren die häufig genannten, Stromversorgung für digitale Endgeräte, Verfügbarkeit freier Plätze, große Tische, lange Öffnungszeiten, angenehme Atmosphäre und das Thema Gesprächspegel und Reden erlaubt, war auch ein ganz großer Punkt. Das war nämlich ein Unterscheidungskriterium von Bibliotheken, wo ja oft es ein Regelwerk gibt und wo man in bestimmten Zonen entweder stumm, schweigend lernen muss, was auch von manchen als positiv natürlich bewertet wird. Also manchmal möchte man konzentriert arbeiten und dann möchte man eben auch nicht genervt werden von anderen, die reden. Da muss man dann eben gucken, es gibt dann Zonen, wo es bestimmte Regeln gibt, und dass man dann als Studierender die Zone aufsucht, die man gerade braucht, für stilles Lernen halt an einem stillen Ort. Und wenn man kommunikativ lernen will, dann muss man halt in Gruppenarbeitsräume gehen. Aber ein Ergebnis war, dass die Studierenden auch teils widersprüchliche Präferenzen haben. Und wenn man über eine Bibliothek spricht, finden die einen das halt gut, dass es diese vielen Regeln gibt, und andere fühlen sich davon eher eingeschränkt und bevorzugen dann Foyers, die halt freier sind in der Nutzung, ohne Regeln. Und da sind dann Pluspunkte, Reden erlaubt, Essen erlaubt. Das ist auch so ein Punkt. Kann ich einfach frei wohin ins Foyer mit meiner Tasche mich hinsetzen, mich ausbreiten, mein Essen rausholen? Dann weitere Inhalte, die wir abgefragt hatten, waren Lieblingsorte und Meideorte. Und der Abgleich war dann super interessant, dass manchmal der gleiche Ort sowohl bei manchen der Lieblingsort und bei anderen der Meideort war. Also bei Foyer 46 war interessant, dass die Wahrnehmungen sehr unterschiedlich sind. Für manche ist es ein Lieblingsort, weil sie dort ohne Anmeldung, ohne Raumbuchung hinkommen können. Und irgendwie findet man einen Platz. Es ist zwar immer viel besucht, aber irgendwie findet man so sein Plätzchen und man kann sich treffen. Es ist eine Mischung aus Sozialaktivität, sich einfach mal in der Mittagspause mit seinem Snack zum Quasseln treffen, aber eben auch ein Lernort. Also es finden gleichzeitig verschiedene Dinge statt, wodurch einerseits eine Lebendigkeit dort ist, aber auch es kann dazu führen, dass sich diejenigen, die jetzt konzentriert arbeiten wollen, dass die sich genervt fühlen von der Gruppe, die nebendran Schwätzchen hält. Und eine Schlussfolgerung, die ich jetzt auch als Empfehlung geben würde für weitere Lernraumentwicklung, ist halt schon, dass man, wenn man zum Beispiel so eine recht offene Landschaft hat, Sitzlandschaft wie dort, dass es doch ein Regelwerk geben sollte im Sinne von einer Zonierung. Also was wir dort oft sehen, ist, jemand sitzt mit seinem Laptop alleine und will konzentriert lernen und daneben ist halt die laute kommunikative Lerngruppe. Und das ist eine ungünstige Konstellation, dass dieses Nebeneinander von unterschiedlichen Bedürfnissen und Arbeitsweisen, das Leise und das Laute, das Konzentrierte und das kommunikative Arbeiten, das sollte nicht direkt räumlich nebeneinander sein, sondern das sollte man dann durch eine Raumgestaltung versuchen zu entzerren.
Ihre Studie heißt ja letztendlich auch Lernträume. So wie sie es jetzt rausgehört hat, ist es für mich eher so gewesen, dass die Studierenden ja tatsächlich stärker in dieser Seminarsaal-Denkweise geblieben sind. Also sie haben immer wieder von Räumlichkeiten gesprochen, die ja gegeben sind. Einerseits, weil sie den Raum aufsuchen, weil es keine anderen Räume gibt, die eben passend sind für ihre Lernnutzungsmöglichkeiten, oder eben auch, weil sie sich tatsächlich damit schon identifizieren. Aber meine Frage wäre jetzt in dem Zusammenhang, wie bringt man denn letztendlich dann Studierende zum Träumen und holt sie sozusagen aus diesem Seminarsaal-Gedanken raus, der ja immer noch, ich sag mal, vordergründig ist?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie bringe ich Studierende zum Träumen? Das habe ich mich auch gefragt, weil ich erstaunt war beim Lesen dieser Freitextangaben. Das war ja offen formuliert, was wünschen Sie sich von Lernumgebungen? Und da waren diese Wünsche so sage ich mal, bescheiden und im Rahmen des Realistischen. Und ich weiß nicht, ich kann nur vermuten, woran es liegen könnte. Vielleicht haben die Studierenden auch ein bisschen an, sage ich mal, realistisch Finanzierbares gedacht, dass sie sich nicht getraut haben, jetzt extravagante, teure Sachen sich zu wünschen. Und sie haben halt ja immer sozusagen in Machbarkeitskategorien gedacht. Oder eine zweite Vermutung ist, die ich habe, dass die Studierenden in ihrer Antwort nach den Wünschen auf eine soziale Erwünschtheit achten, weil sie denken, sie werden jetzt sozusagen vom Lehrer, von der Lehrerin gefragt, was wünschst du dir an Lernräumen? Und sie denken in den Kategorien Schule, Hochschule und meinen, dass es irgendwie für Lernen diese Lernräume nur geben darf, die sie halt kennen. Und dass dieses, ich sitze gerne zu Hause mit meinem Laptop in meinem Bett und mach's mir gemütlich, dass sie das vielleicht gar nicht so sich trauen zu nennen, oder sie denken, es wäre sozusagen die unerlaubte oder die, sage ich mal, die weniger erwünschte Faulenze-Lernart, ja, also dass sie vielleicht in ihrem Kopf schon das als negativ bewerten oder denken, es wird nicht ernst genommen als Lernort und dass sie halt sehr stark sozialisiert sind durch die Schule und durch die Hochschule, und wir sind hier an den meisten Hochschulen in Deutschland sehr verschult in unseren Räumen. Wir machen im Prinzip das Klassenzimmer, es gibt den Hörsaal, den Seminarraum, und es wundert mich nicht, dass die Studierenden so darauf getrimmt sind, in diesen Raumkategorien zu denken, denn das ist halt alles, was sie kennen. Und ja, also was ich beobachtet habe, sie wollen in ihren Wünschen immer mehr von dem, was sie bereits kennen. Und ich habe kein einziges in all diesen über 100 Freitextangaben, also wir hatten einen Rücklauf von 1000 ausgefüllten Fragebögen und wir hatten mehrere hunderte Eingaben in diesen Freitextfeldern, und es war alles sehr, sag ich mal, brav und gedacht in den Kategorien, die die Studierenden kennen. Mhm. Und ja, ich vermute, wie gesagt, dass es daran liegen könnte, dass sie einfach nichts anderes kennen oder sich eben selber zensiert haben und das, was sie vielleicht als Ideen im Kopf haben, sich nicht getraut haben, reinzuschreiben, weil sie eben dachten, es ist eh zu teuer oder nicht machbar oder es gehört hier nicht hin, es ist nicht erwünscht, es ist nicht richtiges Lernen.
Weil sie festgestellt haben, dass die Lernträumebefragung die Imagination der Studierenden nicht so weit beflügeln konnte, dass diese zukunftsorientierte Lernraumwünsche äußern, haben sie in dem anschließenden Vorhaben die Methode des Storytellings als Anregung für kreative Lernraumszenarien eingesetzt. Wie sind Sie denn darauf gekommen, die Science-Fiction-Kursgeschichte Lernwelten 2030 zu verfassen?
Es ist ja zu beobachten, dass gerade in Bereichen wie Kino und Videospiele, was dort an Science Fiction präsentiert wird, das ist ja oft sehr viel innovativer und dem voraus, was wir in der Realität kennen. Und eigentlich war Kunst und Spiel waren schon immer die Spielwiesen, wo die Menschen halt ja kreativ in die Zukunft gedacht haben. Und die Studierenden kennen ja sicherlich aus vielen Science Fiction Serien oder Filmen neue, innovative Zukunftsszenarien. Und ich habe versucht, dieses spielerische Storytelling zu verknüpfen mit unserer Hochschulsituation. Und daraus ist die Kurzgeschichte Lernwelten 2030 entstanden, die ich mit meiner Schwester, die Autorin ist, gemeinsam verfasst habe. Und da habe ich sozusagen meinen fachlichen Input gesammelt, und meine Co-Autorin hat aus ihrer erzählerischen Schatzkiste das noch sozusagen ja begleitet, und in dieser Co-Autorenschaft haben wir versucht, wirklich mal selber auch ins Träumen zu kommen, und mit der Zielgruppe in erster Linie, das ist für Studierende geschrieben, aber auch für Lehrende, ein Zukunftsszenario zu entwerfen, was ja einfach die Fantasie ein bisschen beflügelt und auch mal ja Ideenräume und neue Denkräume öffnet und Dinge zusammenführt, die man sonst immer so in diesen unterschiedlichen Schubladen nur diskutiert. Also der Gedanke war, wir gehen weg von diesem Schubladendenken und bringen einfach verschiedene Lebensbereiche zusammen in dieser Kurzgeschichte.
Ja, spannend. Ich glaube, es würde sich lohnen, wenn wir da einfach mal reinhören.
Ja, gerne.
Die Science-Fiction-Kurzgeschichte Lernwelten 2030, geschrieben von Dr. Dorit Günther und Ulrike Arabella Mehran, hatte letztendlich die Zielsetzung, durch Storytelling neue Denkräume zu öffnen und bei einer interdisziplinären Community aus Studierenden, Lehrenden, HochschulakteurInnen und Kreativschreibenden einen Gedankenaustausch anzuregen. Deshalb wurden die 7 Kapitel letztendlich in einem wöchentlichen Turnus als Fortsetzungsgeschichte auf dem Blog der Autorin veröffentlicht. Über 7 Wochen hinweg hat die Community Woche pro Woche ein neues Kapitel kennengelernt und im Blog lebhaft kommentiert. Dabei waren ca. 20 Teilnehmende kontinuierlich aktiv. Und aus den rund 200 entstandenen Kommentaren haben sich letztendlich spannende Diskussionen entwickelt, die von den Autorinnen moderiert wurden. In Woche 8 wiederum startete dann die Blogparade. Das heißt, die Lesenden hatten die Möglichkeit, das offene Ende der Geschichte weiterzuschreiben oder auch die futuristische Lernwelt durch frei wählbare Beiträge zu visualisieren. Und letztendlich ist dabei eine Vielzahl an kreativen Beiträgen entstanden. Einige der Mitwirkenden haben beispielsweise eine offene Szene weitergeschrieben. Andere haben sich in Form eines Essays mit dem Thema digitalisierte Hochschule der Zukunft beschäftigt und wieder andere haben beispielsweise eine Collage oder Skizze zur Story eingereicht und sogar eine animierte 3D-Welt einer futuristischen Uni war mit dabei. Den Ausschnitt der Kurzgeschichte, den wir jetzt hören werden, liest Benedikt Knerr. Benedikt Knerr ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der RPTU am Standort Kaiserslautern und arbeitet gemeinsam mit Frau Dr. Dorit Günther im Bereich Lerncoaching im Zentrum für Innovation und Digitalisierung in Studium und Lehre.
Kapitel 3 – Ein Learning Center mit vielen Gesichtern. Sie standen gerade mitten im Foyer des Learning Centers. Guck, hier im Open Space kannst du dir aussuchen, was du gerade brauchst. Wenn du was essen und mit Freunden saggen willst, dann ist das Café das Richtige. Du kannst dein Essen auch in die Lounge nebenan mitnehmen, erklärte Fiona Kibe. Wenn du was Unimäßiges mit anderen besprechen willst, gehst du lieber in die ruhigeren Lernareale. Fiona führte Kibe ein Stück weiter, sie gelangten in einen riesigen Raum, der von einer Glaskuppel überspannt war. Dort oben schwebten farbige Stoffbahnen wie Drachen am Himmel, sie fingen den Schall ein. Der Boden und die Wände waren mit dunklem Filz verkleidet, von dem sich die Sitzlandschaft mit ihren fröhlichen Farben abhob. Viele der über kopfhohen Sitzmöbel waren so arrangiert, dass sie kleine Häuser bildeten. Aus ihnen drang gedämpftes Gemurmel. Viele Lernteams waren gerade aktiv. Dieser Bereich wird The Village genannt, weil es eine Art Lerndorf ist, erklärte Fiona leise. Guck, hier hinter diesen Polsterwänden verstecken sich gemütliche Sitzbänke rund um einen Tisch. Da können 6 Leute zusammenarbeiten. Auf den Chillern steht Soundroom, weil sie schallgeschützt sind. Aber wir nennen die Dinger einfach Sofahütten. Sie haben kein Dach und es kommen Licht und frische Luft von oben rein. Natürlich gibt es außerdem Leselampen und eine Klimaanlage. Am schönsten finde ich, wenn es draußen dunkel wird und in der Glaskuppel ein Sternenhimmel aufgeht. Okay, die Sterne sind fake, aber das Feeling ist fab, schwärmte Fiona. Was Kibe am besten gefiel, waren die Green Walls, die überall zu sehen waren. Auf diesen Wänden wuchs echtes Moos. Kibe wusste, wie wichtig solche Mooswände waren, um die Luft in den Städten zu filtern und zu kühlen. Wo wir gerade von Natur reden, komm mit in unseren Learning Forest, sagte Fiona und führte Kibe in eine Halle, die mit ihren vielen Pflanzen, Bäumen und Vogelstimmen einen Wald vortäuschte. Aus hygienischen Gründen waren nur die Pflanzen im Freilicht-Innenhof lebendig. Die Holzverkleidung der Wände und die Möbel waren aus Echtholz, wie Kibe an den Astlöchern und Ritzen sah. Sie gingen mit lautlosen Schritten über den grünen Filzteppich. Es gab hier in verschiedenen Nischen Sitzgruppen für Lernende und auch auf den Hochplateaus konnte man abgeschirmt sitzen. Fiona nannte sie Baumhäuser. In der Mitte lag das Lagerfeuer, ein digitaler Smart Cube, um den rundum Sitzbänke treppenförmig angeordnet waren. Gerade saß dort eine Gruppe von Studierenden, die sich Artefakte virtuell am Smart Cube ansah und besprach. Einige riefen virtuelle Objekte auf ihren Smartphones auf, platzierten sie im Raum und umkreisten sie mit Blick auf Smartphone im Gehen. Andere trugen Mixed Reality Brillen zum Ansehen der virtuellen Objekte, die den physischen Raum überlagerten. Hier wird nicht nur gelernt. Wenn das Fake-Lagerfeuer brennt, liegen die Leute hier auch gerne rum und quatschen. Ich nenne das Ding finnische Sauna, weil es halt so aussieht, scherzte Fiona. Dann führte Fiona Kibe in die zweite Etage des Learning Centers, den Creative Floor. Komm, ich zeig dir den Idea Market. Dort kann jeder seine Projekte und Ideen mit Postern, Exponaten und multimedialen Showcases vorstellen. Wenn man die Projektleute persönlich treffen will, geht man dort zur Meet and Talk Time. Die fängt jetzt gleich um 12 Uhr an, erzählte Fiona. Sie gingen zum Stand von Fionas deutsch-türkischen Freunden Nesrin und Serkan. Sie studierte Kulturwissenschaften und eher Pädagogik. Sie warben dort für ihre multimediale Märchenausstellung Gretel trifft Aladdin. Sie handelte davon, wie die Grimmsche Märchenheldin einst mit Aladdin die Wunderlampe in der Welt von Tausend und einer Nacht suchte und ein Knusperhaus fand. Fiona hatte an der virtuellen Schnitzeljagd mitgearbeitet. Diese Erlebnisausstellung war im Exhibition and Performance Space am Campus zu erleben. In dieser Mehrzweckhalle mit Auditorium fanden alle Kunstprojekte statt. Das Märchenprojekt war eine Zusammenarbeit mit einer Berliner Schauspielschule, die dort einmal im Monat Hänsel und Gretel als Theaterstück aufführte. Morgen sehe ich mir die Ausstellung an. Ich bin sehr gespannt, sagte Kibe. Willst du wissen, wo solche Ideen entstehen? Fragte Fiona. Kibe ahnte die Antwort. Dafür wäre das Creative Mashup Board gut. Er kannte dieses Board vom Sim Campus. Sie gingen in den Nebenraum, wo ein wandfüllendes Whiteboard mit einer riesigen Bild- und Wortcollage hing. Dort am Mashup-Board konnten alle Studierenden ihre Ideen anschreiben, anmalen und alles Mögliche, wie Fotos, Poster, Zeitungsartikel oder Stoffe, mit Magneten befestigen und mit Wollfäden Querverbindungen zeigen. Auch QR-Codes mit Links zu Online-Content waren zu sehen. Im letzten Sommer hatten Kibe und Fiona an einer virtuellen Utopie-Werkstatt teilgenommen. Dort hatte die Dozentin die Collage zum Thema Zukunftsträume abfotografiert und in eine virtuelle Kreativleinwand eingebunden. Die Studierenden hatten dann digitale Artefakte und Texte ergänzt. Das Mashup-Board wurde von einer Studierendengruppe betrieben. Jeder konnte Diskussionsthemen aufschreiben und mitmachen. Als nächstes gingen Kibe und Fiona in den Study-Komplex, der neben dem Learning Center lag. Dort gab es Seminarräume für Lehrveranstaltungen, Gruppenarbeitsräume, Project Labs, einige Büros für die Professorinnen und Professoren und einen großen Coworking Space. Nur wenige der Lehrenden hatten hier ein eigenes Büro. Die meisten arbeiteten im Homeoffice und kamen nur für Seminare, Besprechungen und gemeinsame Projektarbeiten auf den Campus. Kapitel 4: Virtuelle Wörterwelten, Wissenschaft und Magie. Warum werden überhaupt Regale aufgestellt, wenn die Bücher fake sind? Fragte Kibe. Er stand mit Fiona in der Learning Library und hielt eine Buchattrappe aus Pappe in der Hand. Der große Raum wurde von Holzregalen in Bereiche unterteilt, in denen Studierende an Arbeitstischen saßen und leise an ihren Pads arbeiteten. Viele Finger flogen über die Flüstertastaturen der Notebooks. Manche Studierende machten sich Notizen auf Papier. Ich finde das gemütlich. In dieser Atmo komme ich in Lesestimmung. Und es ist leise, sagte Fiona. Pass auf, was gleich um 11 Uhr passiert. Ein leiser Gong durchbrach die Stille. Die Lichtstimmung änderte sich und es kam Bewegung in den Raum. Einige Studierende verließen ihre Stillarbeitsplätze, andere kamen herein, suchten sich alleine oder in Tandems Plätze und ein leises Murmeln und Rascheln erfüllte den Raum. Von 7 bis 11 Uhr ist nämlich stille Phase angesagt. Zwischen 11 und 17 Uhr ist Dialogphase. Dann ist leises Reden erlaubt. In den Abendstunden ist es dann wieder stiller. Hörst du jetzt dieses Busy Buzzing? Das klingt wie laute Arbeiterinnen in einem Bienenstock, findest du nicht? Wenn ich höre, wie die anderen hier fleißig in allen Nischen arbeiten, kriege ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich hier nur herumsäge. Kibe lauschte und nickte. Sie machten einen Rundgang durch die Learning Library. Es gab keinen zentralen Lesesaal, wie Kibe es aus klassischen Bibliotheken kannte, sondern viele verschiedene Zonen, die um die Lichthöfe herum angeordnet waren. Während Kibe sich umschaute, lehnte er sich gegen eines der Bücherregale, das plötzlich nachgab. Kibe strauchelte und fand dann geschickt sein Gleichgewicht wieder. »Was ist das denn für eine wackelige Fehlkonstruktion?«, fragte er. »Das ist extra so gemacht. Man kann das Regal auf den Rollen verschieben und sich so eine Nische bauen. Siehst du?«, zeigte Fiona ihm den Kniff. »Das mache ich gerne. Da drin habe ich meine Ruhe und keiner guckt mir über die Schulter.« Außerdem kann ich mir eine mobile Leselampe mit reinnehmen. Dann gingen Kibe und Fiona zu einem der großen Touchscreens, der ihnen die virtuelle Mediathek ShowMe zeigte. Kibe lockte sich ein und schon stand er im dreidimensionalen Foyer eines futuristischen Wolkenkratzers. Schon oft hatte er diesen Raum über sein Smartphone betreten, hatte das Wegesystem durchschritten und Lernobjekte angeschaut. Wenn ihn etwas interessierte, berührte er das Stern-Icon, dann fand er das Lernobjekt in seinem persönlichen My Collection Space wieder. Noch nie war er an die Grenzen dieses Raums gestoßen. Hinter jeder Flurbiegung, hinter jeder Tür fand er neue Medien. Immer zur Stelle war der virtuelle Suchhelfer Wizard, eine KI. Der Wizard verarbeitete zu den gängigen Forschungsthemen alle wissenschaftlichen Textveröffentlichungen und Lernmedien in den meistgesprochenen Sprachen der Welt. Dabei konnte er mehr als eine althergebrachte Suche nach Schlagwörtern und Hashtags, denn schließlich war er ein smarter Wissenschaftler, wie er für sich warb. Der Wizard durchsuchte auch die Literaturverzeichnisse, Referenzen, Zitate, Querverweise, Verlinkungen, Peer Reviews, Userbewertungen und auch wie oft ein Lernobjekt aufgerufen und von den Usern für ihre Collection gesammelt wurde. Er tauschte außerdem Daten mit Online-Warenhäusern aus und wusste, wie oft welche Bücher und Medien heruntergeladen, gestreamt und gekauft wurden. So konnte er ermitteln, welche Texte und Medien aufeinander Bezug nahmen, welche besonders beliebt, unbeliebt oder heftig diskutiert wurden. Kibe und Fiona fragten den Wizard nun nach Wissenschaftsliteratur zu Bildungsförderprojekten in Kenia. Sofort zeigte ihnen der Wizard eine Hashtag-Wolke und eine vernetzte Visualisierung von Publikationstiteln erschien wie von Zauberhand auf dem Bildschirm. Fiona stutzte. Hä? Diese drei Titel landen bei meiner Suche fast immer im Top-Tipp. Das liegt daran, dass der Wizard käuflich ist, sagte Kibe. Das ist genauso wie bei Amazon. Da sind die guten Kundenbewertungen auch fake und gekauft.
In dem vorgelesenen Ausschnitt, den wir jetzt eben gehört hatten, konnten wir die zwei Hauptcharaktere begleiten, wie sie durch verschiedene Räumlichkeiten gegangen sind. Und ich sag mal, sie haben ja ganz andere Ansätze von Lernräumen kennengelernt. Also tatsächlich so eine ganz faszinierende Lernwelt, die wir, wie Sie ja auch schon gesagt hatten, eher vielleicht so aus Science-Fiction-Filmen kennen, aber bisher in der Realität viel zu selten angedacht haben. Worauf basieren denn die Ideen, die Sie mit Ihrer Schwester dort festgehalten haben in der Kurzgeschichte?
Die Grundidee für diese Geschichte Lernwelten 2030 war, außerhalb der bekannten Schubladen zu denken. Also ich habe versucht, Inspirationen aus allen Lebensbereichen zu sammeln. Und das war auch im Kreativprozess so, dass ich eine Art Notizzettel hatte über mehrere Monate hinweg. Und immer wenn ich etwas gesehen oder aufgeschnappt habe, habe ich das wie einen Baustein genommen und versucht, wo passt das in meine Story rein? Und eine Initialzündung war, dass ich auf Arte eine Dokumentation Digital Africa angeschaut hatte, die ich super interessant fand, wo gezeigt wurde, dass gerade in Afrika, was die Digitaltechnik angeht, da einige Schritte übersprungen wurden, die hier in Europa mit PC und Kabel verlegen und all diese Dinge sind dort nicht passiert und das eigentlich aus einer Mangelsituation, um das zu kompensieren, haben dort kreative Köpfe einige Entwicklungsschritte, die wir hier durchlaufen haben, übersprungen und die sind jetzt mit zum Beispiel mit einem digital solarbetriebenen Kiosk, der WLAN anbietet und mit Apps, wo man bezahlt, M-Pesa ist das zum Beispiel in Kenia und also in dieser Dokumentation, die ich super spannend fand, fand ich eine sehr inspirierende Sache, dass man sozusagen aus einer Bedarfssituation heraus kreative Lösungen findet. Und ich habe gedacht, was können wir hier in Europa und in Deutschland, was können wir von Digital Africa lernen, von diesen kreativen Konzepten, wo sehr viel halt auch in der Landwirtschaft mit Drohnen werden die Felder überwacht oder eben das Bezahlen mit dieser M-Pesa-App. Und im Bereich Bildung ist es interessant zu sehen, dass gerade dort Bildungswege eben nicht klassisch ablaufen, wenn die Infrastruktur jetzt nicht so wie bei uns gegeben ist, sondern dass sich einzelne Studierende, und das war dann eben auch die Idee in unserer Story, den Kibe, den kenianischen Studenten, einzuführen als Figur, die eine nicht traditionelle Bildungsbiografie hat. Und da kommen dann eben virtuelle Lernräume ins Spiel. Und dass das auch eine große Chance ist, gerade in Wohngebieten, wo halt, sage ich mal, die physische Infrastruktur, also schwierig ist, die Wege sind lang oder der Weg zur Universität oder zu Bildungsangeboten ist halt auf physischen Wege weit, aber durch digitale Angebote ist man halt, ist der Zugang auf einmal geschaffen. Mhm. Und ja, das war die Inspiration zu sagen, okay, ich nehme diesen Kibe, einen kenianischen Studenten, und den lasse ich, dem habe ich eine Bildungsbiografie für den entwickelt, dass er eben auch zuerst eine Ausbildung als Mechanical Engineer gemacht hat und dann über MOOCs, also Massive Open Online Courses, sich Micro-Credentials angeeignet hat und eben durch Online- und Digital-Zertifikate an dieser von mir fiktiv ausgedachten Berliner Universität im Jahr 2030 dort schon angefangen hat zu studieren, eben im Digitalraum. Und der Gedanke war, wie sieht es für ihn aus, wenn er sich einloggt an seine deutsche Berliner Uni, dann soll das bitte nicht aussehen wie ein Learning Management System, so wie wir es heute kennen, sondern in dieser Story wäre es dann ein Wunschszenario von mir oder vielleicht auch ein durchaus realistisches Szenario, dass es eine 3D-Welt ist, eine virtuelle Welt, und dass er diesen virtuellen Campus in Berlin auch schon aus seinem Heimatstudienort begehen konnte. Und dann natürlich sozusagen der spannende Moment, den ich in der Story erzählt habe, jetzt nachdem er ein, zwei Semester schon virtuell studiert hat, durch ein Stipendium kommt er dann nach Berlin in Physis und trifft zum ersten Mal auf die physischen Lernorte. Das war die Szene, die wir gerade gehört haben. Er trifft nämlich Fiona, die junge 21-jährige, also deutsche Studentin. Dieser Fiona habe ich einen so ein bisschen ja klassischen Bildungsweg mit Abitur in Deutschland, aber Waldorfschule, Hintergrund so ein bisschen ja alternativ geprägt. Auf jeden Fall, sie ist als 21-jährige deutsche Studentin seine Mentorin, und er mit 26 Jahren doch schon Berufserfahrung, eigentlich ist er schon der Erfahrenere. Und wie können diese beiden voneinander lernen? Und die Szene, die wir gerade gehört haben, ist halt seine Ankunft in Berlin, und sie führt ihn durch diese physischen Räume. Und das fand ich halt sehr charmant, mir auszudenken, und das so, hoffe ich, in dieser Story so miterlebbar zu machen, wie es für jemanden ist, der zum ersten Mal die Sachen haptisch erlebt, und er gleicht das im Kopf immer so ein bisschen damit ab, okay, in der 3D-Simulation, da war er schon in bestimmten Räumen, und jetzt hat er diese diese sensorischen Eindrücke, wie riecht es hier? Und und ich habe in dieser Geschichte auch immer dieses Spiel von, was ist fake und was ist echt? Und manche Pflanzen, zum Beispiel diese Mooswände, das waren auch Inspirationsquellen, die ich aus verschiedenen Dokumentationen über die Städte der Zukunft habe. Das ist ja ein bestehendes, jetzt schon bestehendes Element in Klimawandel, und die Städte werden zu heiß und begrünte Fassaden. Also das sind Versatzstücke, die es natürlich auch schon gibt. Die habe ich auch rein importiert, sage ich mal, in unsere Hochschule der Zukunft. Und Kibe kommt dann und betastet die Mooswand und merkt, das ist ja echt, das sind ja echte Pflanzen, und woanders sind es aber Fake-Pflanzen. Und manche Lernräume, die haben dann so eine Milchglasscheibe, die sich wandelt. Und es ist immer so dieses, man geht durch eine physisch erlebbare Welt, aber diese virtuellen Elemente zum Teil überlagern das. Und das fand ich, glaube ich, das könnte durchaus realistisch sein für die Zukunft, dass wir, was wir vielleicht heute schon erleben, aber was sich vielleicht noch als Trend verstärken wird, dass dieses Künstliche und Echte und was ist sozusagen nur imaginiert oder was ist jetzt gerade nur in meinem Handy, also diese Überlagerung von verschiedenen Ebenen und von verschiedenen Seinszuständen, also physisch oder virtuell, da denke ich, dass es vielleicht auch für die nächste Generation diese Trennung im Kopf gar nicht mehr so da sein wird wie bei uns. Mhm. Also ich bin ja kein Digital Native, aber eine Generation, die jetzt mit Handy aufwächst, da sehen wir jetzt schon die aktuelle Studierendengeneration, dass die ganz anders damit umgeht. Aber wenn wir jetzt nochmal 10 Jahre weiterdenken, glaube ich, dass da auch diese Trennung in den Köpfen, die wir oft noch haben, auch als Lehrende und als Gestaltende, dass da eventuell unsere Zielgruppe schon einen Schritt weiter ist. Und genau, und insofern war mein Grundkonzept, dass ich jetzt auch für diese Story und was ich auch empfehlen würde, wenn wir über innovative Lernräume nachdenken, dass wir versuchen, diese Trennungen im Kopf, die wir haben, diese Kategorien aufzulösen und dass man den Campus und das Lernen übergreifend denkt, also den physischen Campus in Überlagerung und in Erweiterung in virtuellen Räumen denkt, aber auch andere Lebensbereiche mit einbezieht. Also ich habe bei diesem Campus der Zukunft auch eine innerstädtische Seilbahn gebaut in Berlin. Das habe ich auch aus Dokumentarfilmen über Städtebau der Zukunft. Nämlich gibt es in diesem Zukunftscampus eine Seilbahn, die führt ein paar Kilometer weiter zu einem Industrie- und Firmengelände, und diese Verbindung für die Studierenden, sie steigen in die Seilbahn und fahren rüber zu den Projektpartnern. Also das hat dann auch eine didaktische oder konzeptionelle, es findet sich wieder in dem, wie man Lehre denkt, dass man eben nicht nur die Uni ist im Elfenbeinturm ein abgeschlossener Bereich, sondern es gibt Lehrveranstaltungen, die finden eben off-campus statt, und die Studierenden steigen in die Seilbahn und fahren rüber zu der Firma, wo sie dann Praktika oder praktische Arbeiten machen.
Sie hatten es vorhin schon angesprochen, der Bereich Learning Management System, also so dieses, man hatte diese traditionellen Learning Management Systeme, so wie Sie es ja jetzt auch beschrieben hatten, dass es so dieser, ich sag mal, eher klassisch angehauchte Charakter ist. Aber wie könnte denn so ein innovativer virtueller Lernraum aussehen, so wie Sie es jetzt vorhin auch angefangen haben zu beschreiben, der über so einen traditionellen Kurs hinausgeht?
Also wenn ich an innovative virtuelle Lernräume denke, dann ist zunächst mal zu unterscheiden, was ich inhaltlich dort machen möchte. Für manche Lernanlässe ist sicherlich ein lineares Lernen. Das heißt, ich werde durch einen Textkorpus, der vielleicht auch multimedial angereichert ist, hindurchgeleitet. Das kann eine Art von Lernen sein. Das ist im Prinzip das Skript, was es als PDF gibt, noch mit Multimedia, mit Videos und Audios. Aber ich habe dort ein Bedürfnis seitens der Studierenden nach Überblick und nach einer gewissen Vorstrukturierung. Also ich finde, da denkt man zunächst noch in diesen etwas klassischen Kategorien. Es gibt im Prinzip einen geschlossenen Raum, sozusagen das Lehrbuch. Und ich setze jetzt diesen Wissensraum mit bestimmten Texten und multimedialen Elementen so um, dass die Studierenden im virtuellen Raum eine bestimmte Route durch diesen Raum nehmen. Und wie ich weiß, ich bin ja auch als Lerncoach mit Studierenden häufig im Gespräch. Wenn Studierende lernen, haben sie schon häufig das Bedürfnis, dass sie diesen Überblick haben wollen. Und ich möchte deshalb auch nicht sagen, dass für die innovativen Lernräume der Zukunft wir jetzt dieses organisierte und strukturierte Lineare komplett über Bord werfen. Ich denke, dass es wird nach wie vor ein Bedürfnis sein von Studierenden. Manchmal muss man sich im Prinzip mit dem Lehrbuch hinsetzen, sei es haptisch oder eben auch, wenn das dann der Mehrwert wäre, dann, dass es multimedial angereichert ist. Aber wenn man jetzt sagt, die andere Variante ist, wir lösen uns von diesen Linearen und wir sagen, wir haben jetzt nicht einen Learning Management Kurs, wo im Prinzip die Kapitel nach einer gewissen Dramaturgie abgearbeitet werden. Was könnte eine alternative Dramaturgie sein? Und da finde ich, kann man einiges auch lernen aus der Museumsdidaktik. Denn wir wissen ja, dass in Museen schon seit längerer Zeit dass eine Raumgestaltung gemacht wird, die eine gewisse Dramaturgie sind. Also für mich sind Museen, physische Museen, auch Lernräume. Aber Lernräume, die nach einer Dramaturgie gestaltet sind und die ein Erlebnisraum sind, wo die Besuchenden als Lernende sehr viel Eigenregie haben und dieses, ich bewege mich durch einen Raum und steuere erst dieses Exponat an, lese dort etwas auf einer Texttafel oder ich betaste etwas, also nach modernerer Museumsdidaktik gibt es ja auch oft in so Erlebnismuseen für Kindern, da zieht man dann eine Schublade auf oder man macht eine haptische Tätigkeit. Aber das Spannende ist, dass man sozusagen innerhalb einer großen Landschaft mit Lernstationen selber seinen Weg wählt. Und je nachdem, welchen Weg man durch den Raum wählt, ist es auch ein anderes Erlebnis und man trifft eine andere Auswahl. Mhm. Und der Weg kann entweder selbst bestimmt sein durch das eigene Interesse geleitet oder man könnte auch Themenwege vorgeben. Also wir kennen ja in bestimmten Museen, da kriegt man dann so eine Art, wie eine Art Schnitzeljagd oder man kriegt so eine Art Auftrag und muss Fragen lösen und ist dann durch Fragen geleitet, bewegt man sich durch diesen Raum und sucht die Lösungen. Und eigentlich sind das ja bewährte, tolle Konzepte, die wir aus Museen kennen, wo ich dann denke, warum machen wir das an der Uni nicht so? Natürlich, das wissen Sie ja auch, oder das wissen wir schon seit längerem, diese Ansätze von Gamification. Ich denke, dass man dieses Element von Gamification auch visuell noch mehr umsetzen kann. Und der nächste Schritt könnte sein, dass Studierende die virtuellen Räume auch selbst mitgestalten. Also, dass sie bestimmte Elemente selber anordnen. Und das wäre dann ja auch eine interessante Aufgabe, die man ihnen stellen könnte, dass sie zum Beispiel selber zum Kurator und zur Kuratorin werden und bestimmte Lernelemente anordnen für andere Studierende. Oder man sagt, macht eine Gruppenarbeit und erstellt eine Guided Tour zu diesem und jenem Thema. Und ich denke, dass Studierende, wenn sie ihren Raum selber gestalten, dass sie dann auch diesen Nebeneffekt haben, dass sie zum einen natürlich sich mit den Inhalten auseinandersetzen, aber auch über das Räumliche nachdenken und darüber, dass je nachdem, auf welcher Route man ein Lernobjekt ansteuert, je nachdem, welches Vorwissen man mitbringt, dass man das gleiche Lernobjekt auch anders versteht, je nachdem halt, wie gerade die Lernstory ist. Mhm. Und bei diesem Aspekt, was kann ich aus Museumsdidaktik lernen, da sehe ich auch viele Möglichkeiten, physische und virtuelle Räume miteinander zu verknüpfen. Also ich würde jetzt gar nicht mal nur darin in diesen Kategorien denken, wie kann ich jetzt ein Learning Management System dort den Raum aufpimpen, sondern auch sagen, wo sind die Überlappungen und wo kann ich das sinnvoll miteinander verbinden? Und da sind wir bei hybriden Lernräumen. Das ist ja ein Buzzword, was jetzt sehr viel gerade in der Corona-Zeit immer genannt wurde. Mhm. Leider oft in einem sehr verkürzten Verständnis. In der letzten Zeit wurde unter hybride Lernräume oft in der Presse diese doppelte Synchronizität verstanden. In einem Hörsaal hält ein Dozent eine Vorlesung und gleichzeitig durch einen Livestream, durch eine Live-Übertragung werden Studierende hinzugeschaltet. Und das ist so ein bisschen, das ist ein Szenario von hybriden Lernräumen, was aber sehr klassisch gedacht ist. Hybrid bedeutet eigentlich, dass gleichzeitig Denken und Konzipieren und das gleichzeitige Erleben von physischen und virtuellen Lernräumen. In der Fachcommunity, zum Beispiel von Christian Kohls, gibt es sehr erkenntnisreiche Publikationen und Forschungen in diesem Bereich, gerade zu hybriden Lernräumen, wo er auch versucht, aus der Praxis von dem, was wir jetzt in letzter Zeit erlebt und was entwickelt wurde an Hochschulen, dass er das durch so eine Art Fotosafari dokumentiert hat, welche Typen es gibt und erstellt sogenannte Entwurfsmuster bereit. Also er bringt das sozusagen auf bestimmte Typen, die fotografisch dokumentiert sind und man kann bei eteaching.org einsehen, welche Entwurfsmuster er identifiziert hat und Hochschulen wie wir in Kaiserslautern und andere können das als Inspirationsquelle nehmen und sehen, dass es eben noch viel mehr Typen und Arten gibt, hybride Szenarien miteinander zu gestalten. Und ganz spannend finde ich, und ein Aspekt kam auch in meiner Kurzgeschichte vor, dass man gerade bei so kreativen Gruppenarbeiten wir sitzen zusammen in einem kreativen Setting und wir schreiben haptisch auf Karten unsere Ideen, und dass man das dann dokumentiert, digitalisiert und mitnimmt, in den virtuellen Raum überführt und das dann mit einem anderen, meinetwegen physisch getrennten, also ein Team, das woanders sitzt, dann im virtuellen Raum, dass man gemeinsam an Sachen weiterarbeiten kann. Also das sind Beispiele dafür, wie auf jeden Fall der virtuelle Raum vernetzt wird und zusammenspielt mit dem physischen Raum.
Das ist ja jetzt auch eigentlich schon fast ein gutes Abschlussfazit. Sie haben ja nämlich ja auch schon diese Impulse angesprochen, die man geben kann, gerade auch hinsichtlich der Verknüpfung zwischen virtuellen Räumen und nicht virtuellen, also analogen Räumen. Gibt es da denn, oder ganz bestimmt gibt es welche, aber welche Handlungsempfehlungen würden Sie denn weitergeben an Hochschulen, die sich gerade mit der Lernraumfrage beschäftigen oder die sich eben die Frage stellen, wie kann ich überhaupt an das Thema herantreten? Wie kann ich einsteigen? Wie kann ich die Bedürfnisse der Studierenden tatsächlich in Lernraumkonzepte umsetzen?
Ja, ich habe einige Handlungsempfehlungen, die ich auch aus meiner Lernträume-Umfrage abgeleitet habe und was auch im Einklang steht mit Empfehlungen von anderen Lernraumforschenden. Und zwar ist das Einbeziehen von Studierenden ein ganz wichtiger Punkt. Also grundsätzlich sind für mich Lernräume immer gedacht in Kombination mit, was für eine Didaktik findet dort statt und auch welche organisationale Struktur hat die Hochschule. In meinem Verständnis sollte man Lernräume immer verknüpft denken und konzipieren mit einer Didaktik und auch einer hochschulischen, einem Leitbild und einer Strategie. Und deshalb würde ich empfehlen, ganz praktisch für eine Hochschule, dass man erstmal im Kleinen anfängt. Also ich würde eine RaumwandlerInnen-AG gründen, also eine Arbeitsgruppe, in der alle wichtigen Stakeholder vertreten sind. Das sind vor allem Studierende, Lehrende, Vertreter aus den Fachbereichen, Studiengangsmanager, BibliotheksvertreterInnen, VertreterInnen aus dem Bereich Architektur und Innendesign und Hochschulleitung. Also das sind so die wichtigsten. Also dass man sagt, der Bereich Lehrende, Studierende ist vertreten und dann halt die Expertinnen und Experten im Bereich der Architektur und Innenarchitektur, und dass man diese Arbeitsgruppe zunächst mal damit beauftragt, beratend in kleinen Pilotprojekten vorzugehen. Also wenn eine Uni einen Lehr-Lern-Kulturwandel anstrebt, also weg von lehrenden zentrierten Szenarien hin zu lernenden zentrierten Szenarien, dann muss man natürlich zunächst auch gucken, wie schaffe ich die Rahmenbedingungen, dass Lehrende auch erstens die Freiräume, die Zeit haben, diese aufwendigeren Szenarien umzusetzen. Also für mich ist immer eigentlich der wichtige Satz, Innovation beginnt in den Köpfen. Und das Wichtigste ist eigentlich erstmal, um einen Wandel des Denkens und eine Aufgeschlossenheit zu schaffen, dass man die Lehrenden an Bord holt. Und das, was alle E-Teacher und E-Learning-BeraterInnen schon seit Jahren kennen, es gibt so viele tolle Ideen und Konzepte, was man machen kann im Bereich E-Learning, aber es ist immer ein erhöhter Aufwand zunächst. Es ist leichter natürlich, wenn man in seinen alten klassischen Mustern bleibt und der Professor, die Professorin verlesen ihr Skript in der Vorlesung und danach hat man eine Klausur mit Multiple Choice, das ist leicht abprüfbar. Es hat ja auch einen Grund, warum sich das so etabliert hat. Es gibt durchaus auch, sage ich mal, Erfolgsfaktoren oder Punkte, die dafür sprechen, dass man große Mengen von Studierenden auf die und die Weise abprüft. Wenn man an kompetenzorientiertes Lernen und Prüfen denkt, dann ist immer zu bedenken, dass es auch häufig ein Mehraufwand in der Betreuung ist. Und da sollte man auf jeden Fall auch als Hochschulleitung in der Regelung von Lehrdeputat und ähnlichen Dingen auf struktureller Ebene es ermöglichen, dass die Lehrenden auch die Zeit und die Freiräume haben, solche innovativeren, partizipativeren Konzepte mit den Studierenden umzusetzen. Also ich denke, der erste Funke, sage ich mal, der Begeisterung sollte in den Köpfen sein von den Lehrenden und aber auch mit den Studierenden, dass man sagt, wir machen jetzt nicht von heute auf morgen, schaffen wir alle Vorlesungen ab, sondern sagen, an welchen Stellen ist jetzt frontal lehrender, zentrierter Unterricht noch sinnvoll? Da gibt es ja durchaus auch Themen, wo Einführungen in Grundlagenfächer und dergleichen, wo man sagt, okay, hier ist dieses Szenario angebracht, aber dass man dann guckt, bezogen auf jede Fachkultur und auf jeden Lernstoff, an welchen Stellen ist es sinnvoll, eine andere Didaktik zu verwenden und welche Räume brauchen wir dafür? Oder auch, man kann es auch von der anderen Seite denken, wir schaffen an der Uni einige Pilotflächen, zum Beispiel, dass Foyers geschaffen werden für informelle Lernaktivitäten, die räumlich direkt neben Seminarräumen liegen. Also schon alleine das, was wir im virtuellen Raum leichter können, dass wir sagen, wir haben ein Seminar und dann schicken wir die Studierenden in Breakout-Räume, in Kleingruppen. Wenn man das im physischen Raum umsetzt, ist das oft einfach von den Räumlichkeiten gar nicht machbar. Also man sitzt in einem Seminarraum und man will die Kleingruppen in Gruppenarbeit schicken und es gibt keine Räume. Also insofern ist es ein Zusammenspiel von zu überlegen, für welche didaktischen Szenarien brauche ich welche Raumangebote. Oder auch man sagt, wir schaffen jetzt erstmal Pilotflächen, wo zum Beispiel meinetwegen ein großer Blankoraum bestuhlt ist und bestückt ist mit rollbarem Mobiliar, so dass eine hohe Flexibilität besteht, dass innerhalb von 2 Stunden Workshop der Dozent, die dozierende Person sagen kann, wir haben eine Frontalphase, da stehen alle in Stuhlreihen, also mit so rollbaren Stühlen und ich mache einen zentralen Input, dann machen wir 20 Minuten Gruppenarbeit. Und die, auf den rollbaren Stühlen bilden sich dann eben diese Gruppen. Und dann gibt es vielleicht noch eine dritte Phase, wo im Plenum diskutiert wird. Da bilden wir dann einen Stuhlkreis. Also das ist dann etwas, was man, wo man dann halt durch diese Ausstattung größere Freiheiten hat. Und dann aber auch, es reicht halt wahrscheinlich meistens nicht, einfach nur zu sagen, wir stellen jetzt solche flexiblen, innovativen Räume zur Verfügung und wir schicken die Lehrenden rein und dann passiert bestimmt irgendetwas Innovatives. Also von alleine vielleicht manchmal passiert vielleicht was Innovatives, aber es ist trotzdem zu empfehlen, dass man gleichzeitig auch Lehrende schult und sozusagen Musterveranstaltungen durchführt und das eben didaktisch begleitet. Also für mich ist dieses Innovation passiert nicht nur durch die schicken Möbel, sondern eben dieses Zusammenspiel. Was mache ich damit? Und da ist es eben dieses Vernetztdenken und die verschiedenen Bedürfnisse einbeziehen, wenn man so eine Arbeitsgruppe hat und dass man dann auch immer die Studierenden dabei hat, denn die sind ja auch die Zielgruppe, dass man auch den Input der Studierenden mit einarbeitet und unter Umständen auch, also würde ich auch sehr empfehlen, dass man auch den Studierenden Flächen, Pilotflächen oder sage ich mal Experimentierflächen zur Verfügung stellt unter ihrer eigenen Verantwortung. Also durchaus auch den Studierenden Verantwortung zu geben. Hier habt ihr jetzt das was an manchen Unis schon so vielleicht existiert in den Fachschaftsräumen. Das sind zwar nur kleine Räume, aber es ist in ihrer Verantwortung. Und dann stellen sie sich da die Sofas rein und machen da ihre Beratung und dergleichen, aber dass man sagt, wir geben wirklich auch bestimmte Räume in die Verantwortung der Studierenden und gucken mal, was sie daraus gestalten. Und das kann man natürlich auch begleiten, aber da sehe ich auf jeden Fall auch sehr viel Potenzial und Kreativität seitens der Studierenden, was man dort aktivieren kann. Ja, dann ein weiterer Punkt, den ich empfehlen würde, ist, dass man auf einem Campus sowohl zentral als auch dezentral denkt. Also ein Ergebnis bei meiner Lernträume-Befragung war die Sache der Heimat am eigenen Fachbereich. Also viele Studierende, gerade in der Vorlesungszeit, wollen halt kurze Wege nutzen und wollen, wenn sie eine Veranstaltung hatten, direkt vorne im Foyer dann ihre eine Stunde Lernpause, wenn sie kurze Zeiten überbrücken, dass sie direkt dort am Fachbereich auch ihre informellen Lernräume haben. Und mir war auch bei den Ergebnissen aufgefallen, dass viele auch ihre Fachbereichsbibliothek gar nicht mal so, also schätzen oder nutzen als Lernort, gar nicht mal so wegen der Bücher, wegen der Fachbücher, sondern es ist die Nähe zum Lehrstuhl, also, und die Nähe zu anderen Studierenden. Also da ist auch der soziale Faktor, wo ist meine Peer Group, wo sind meine Ansprechpartner, also dass dieses, das ist Heimatgefühl, hier ist mein Fachbereich, das ist tatsächlich ein wichtiger Faktor. Also insofern würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass jeder Fachbereich für sich ein kleines, also Oasen schaffen sollte und jeder Fachbereich für sich, für seine Studierenden attraktiv sein sollte. Und dann kann es natürlich noch ein paar zentrale Lernflächen geben, meinetwegen wie es bei uns auch ist, um die Mensa herum, dass es dort Kaffeebereiche oder dass es, manche Unis haben noch ein zentrales Learning Center oder dass man eine zentrale Bibliothek hat. Also sozusagen diese Treffpunkte oder Orte für alle kann es auch geben, aber man sollte eben in diesen beiden Kategorien, also beide Bereiche stärken, die dezentralen Lernorte und auch die zentralen. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist flächendeckendes WLAN, was leider nicht an allen Unis gegeben ist und bei uns auch nicht. Und das beobachtet, es ist immer wieder zu beobachten, bring your own device, also das mitgebrachte digitale Endgerät, das haben die Studierenden immer dabei, sei es auch nur ihr Handy oder eben das Laptop, der eigene Laptop, und das ist sozusagen jeder Ort, wo sie sich auf dem Campus aufhalten, das auch als Lernort nutzbar ist. Das ist so eine Infrastruktursache. Ein weiterer Aspekt ist das Aktivieren der Außenbereiche auf dem Campus als Lern- und Regenerationsorte. Ein weiterer Aspekt ist, dass in Fluren und Foyers oft viel Potenzial noch ist, was nicht ausgeschöpft wurde. Und dass solche Bereiche, die jetzt halt einfach nur Transitbereiche sind oder ungenutzte Bereiche, dass man die aktivieren kann durch eine bestimmte Möblierung. Da muss man natürlich immer auf Fluchtwege und Brandschutz achten, gerade bei so Foyers und Fluren. Aber da sollte man auf jeden Fall nochmal genauer sichten, wo eben diese informellen Räume sind. Und gerade wenn man diesen Aspekt der Verknüpfung von formellen Lernräumen und den informellen Lernzonen, wenn man das bedenkt, also dieses im Seminarraum, was passiert, wenn die Studierenden aus dem Seminarraum kommen? Welche Aufenthaltsräume haben sie in der direkten Umgebung? Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Bibliotheken, und dort gibt es an vielen Hochschulen bereits diese Maßnahme, dass man sagt, wir reduzieren die Regalflächen, denn diese vielen Bücher in Präsenz sind nicht mehr erforderlich, sondern man verlagert die Bücher halt in das Magazin, und die werden auf Abruf von den Studierenden ausgeliehen, und diese Regalflächen baut man halt um in Lernflächen und schafft dort Zonen zum Lernen, solche Kojen und dergleichen. Also zum Beispiel das Learning Center in Mannheim ist ein schönes Beispiel. Und da ist eigentlich auch viel Potenzial, weil die Bibliotheken auch aus Sicht der Studierenden durchaus die beliebten und klassischen Lernorte sind. Und die Bibliothek ist, also die Regale und die Bücher haben so eine gewisse Aura und vermitteln eine gewisse Lernatmosphäre, aber eigentlich ist es mehr Kulisse und atmosphärisches Feeling, also die Bücher an sich werden eigentlich weniger gebraucht in den meisten Fächern. Und da, denke ich, sollte man auf jeden Fall, wenn man anfängt, an der Uni sich umzuschauen, wo kann man Pilotflächen finden, da lohnt es sich eigentlich, dass man mit den Bibliotheken zusammenarbeitet und mal schaut, ja, wie man dort Flächen innovativ umgestalten kann.
Ich glaube, wir haben jetzt einige spannende Impulse gehört, die Hochschulen sicherlich nutzen können, wenn es um die Lernraumausgestaltung bzw. die Frage geht, wie man den Lernraum oder generell Lernräume passend konzipieren kann, damit Studierende sich wiederfinden bzw. Spaß am Lernen haben und vielleicht auch von diesem klassischen Lernraumgedanken, so wie er gerade noch vorwiegend gelebt wird, wegkommen.
Ich denke, dass das Thema Lernräume und besonders Lernräume der Zukunft auf jeden Fall weiterhin spannend bleiben wird. Denn wir sind ja Menschen mit Körpern, das hat Richard Stang immer sehr schön gesagt, der analoge Körper im virtuellen Raum. Wir erleben ja den Raum sehr intensiv, in dem wir uns befinden. Und sowohl im Privaten, wir leben ständig in Räumen, die wir uns gestalten, in denen wir uns wohlfühlen oder nicht wohlfühlen. Das begleitet uns in unserem täglichen Leben. Und ich denke, dass wir auch an Hochschulen dorthin kommen können, dass wir gerade Lernräume in ihrer Qualität noch bewusster wahrnehmen und gestalten. Und was ich eben bei Lernräumen so spannend finde, ist, dass es dieses Zusammenspiel ist von diesen Ausstattungsmerkmalen und vor allem, wie ich sie nutze, was für Didaktik dort praktiziert wird, was für Impulse auch alle mit reinbringen. Denn für mich ist der Lernraum auch ein Sozialraum natürlich. Also dieses, was machen die Menschen in diesem Raum und wie gestalten sie es gemeinsam? Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass da sehr viel kreatives Potenzial in den Köpfen ist. Und ich würde der Hochschule der Zukunft sehr wünschen, dass wir einfach mutiger werden und nicht in diesen schulischen Kategorien festhängen, sondern einfach mal sagen, wir können unseren Campus, unseren physischen und auch unseren virtuellen Lernraum so gestalten, dass er einfach Spaß macht, dass wir uns entfalten, dass auch individuelle, kreative Impulse von Einzelnen dort gesehen werden und dass man sagt, ja, es ist ein Erlebnisraum und ein gestaltbarer Raum. Und ich glaube, dass es nicht diesen einen Raum der Zukunft gibt, sondern dass der Raum der Zukunft ein wandelbarer Raum ist. Und das, was wir heute bauen und gestalten, sollten wir so bauen, dass es auf jeden Fall eben nicht in Beton für die nächsten 50 Jahre so bleiben muss, sondern dass wir dieses Wandelbare mitdenken und dass wir einfach im Fluss bleiben und ganz aufmerksam beobachten, welche Bedürfnisse es gibt und dass man als Gestaltende und als Nutzende dieser Lernräume ja ein Bewusstsein dafür entwickelt und eine Kreativität und einen Mut, diese Räume eben so zu gestalten, wie man sie gerade braucht. Und ich wünsche uns, dass wir halt auch mal uns trauen, etwas zu träumen und sozusagen Science Fiction für uns wahr machen. Und manches oder vieles geht auch einfach, wenn man es mal ausprobiert. Also ich bin gespannt, was in Zukunft noch alles passieren wird.
Ich glaube, da ist nichts weiter hinzuzufügen, als Ihnen Danke zu sagen für die schönen Worte, gerade für die schönen Abschlussworte, die alles nochmal ganz toll zusammenfassen, was Sie uns ja jetzt auch schon erzählt hatten. Und ich glaube auch, dass der Wandel oder das Wandelbare, was Sie angesprochen haben, eines der wichtigsten Elemente ist, die mitgedacht werden müssen, um Flexibilität zu gewährleisten und einfach auch die verschiedenen Bedürfnisse auffangen zu können. Ja, vielen Dank.
Gerne.
Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der digitalen Bildung gestalten.